Kommen zu dieser Predigt, vielleicht heute besonders herausfordernd, vielleicht besonders spannend, vielleicht besonders aktuell. Nehmen wir uns mal gemeinsam mit auf diesen Weg. Wir haben schon gehört, in der Ökumene, Schöpfungssonntag, ist diese Zeit Ende August, Anfang September, wo ganz besonders daran gedacht wird, die Schöpfung zu bewahren, dankbar dafür zu sein, aber auch vor Gott zu klagen, was in der Umwelt passiert. Eine Zeit der Besinnung. Wie ist unsere Verantwortung? Wie können wir beten? Wie sieht die Zukunft aus? Nach mir die Sinnflut. Wie passen Klimaschutz und Christsein zusammen, ist heute mein Thema. Und wer in diesem Sommer Nachrichten aus Spanien und Portugal verfolgt hat, dem fiel sicherlich auf, dass es dort Rekordbrände gab. Große Flächen sind vernichtet worden. Trockenere Sommer, steigende Temperaturen, weniger Regen. All das heizt das Klima auf. Und Ende August zitierte der Spiegel einen Ökosystemforscher aus Frankfurt, der sagte, je stärker die globale Erderwärmung ausfällt, desto häufiger trete sogenanntes Brandwetter auf. War mir bis dahin noch nicht begegnet, der Begriff Brandwetter. Und diese Verantwortung, die in der Ökumene, im ACK, so wahrgenommen wird, die führt natürlich auch zu Diskussionen. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, so oder so. Es gibt auch theologische Diskussionen dazu. Und ich möchte euch mal ein Wortgefecht von einer Facebook-Seite zeigen. Da ging es zuerst um Klimaveränderung, um Plastikmüll und auch, wie wir Christen darauf reagieren können. Es ist relativ klein zu sehen. Ich lese uns das einmal vor. Hans schreibt, wer meint, Menschen könnten das Klima beeinflussen, ist gottlos. Und das war noch, bevor gottlos positiv gemeint war. Ist gottlos und kommt in die ewige Hölle. Ralf schreibt an Hans, dies wiederum halte ich für eine zutiefst unbiblische Aussage. Hans, das Wetter macht Gott. Wer etwas anderes sagt, macht sich zu Gott und kommt in den ewigen Feuersee. Tobias schaltet sich ein und schreibt an Hans, unser Gott schuf Meere ohne Plastik, Wälder und Wiesen, die keine Monokulturen sind, Menschen ohne Sünde und ein Klima, das gut für alle war. Seitdem haben wir einiges geändert, so denke ich das. Hans antwortet, Plastik hat 0,0% Einfluss auf das Klima, nur auf den Dreck. Hans argumentiert weiter. Nach der Sinnflut hat Gott die Erdachse auf Sommer, Herbst, Winter, Frühling gelegt und so bleibt es auch. Ein Link eines Bibelkreises in der Schweiz. Ralf wieder. Aber dass wir den selbstgemachten Dreck lieber vermeiden sollten, dürfte Konsens sein, oder? Hans, ja klar. Vielleicht kennt ihr das, solche Diskussionen auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, da wird manchmal mit harten Bandagen gekämpft, auch unter Christen. Man will Recht behalten, vielleicht den anderen niedermachen, urteilen und im schlimmsten Fall sogar noch verurteilen. Heute Morgen in meiner Predigt will ich niemanden zum Vegetarier oder zum Veganer machen. Ich selbst esse gerne hin und wieder Fleisch und ich trinke Milch. Ich will niemanden zu einer Partei drängen, ob grün oder links. Ich will auch nicht für Clio, für die Klimainitiative Oberramstadt, Mitglieder werben. Mir geht es heute um das. Nach mir die Sinnflut. Ich möchte uns für das Thema sensibilisieren. Die Bibel nach Hinweisen durchforsten zu diesem Thema, wichtige Gedanken mitteilen und nach praktischen Hinweisen fragen. Das ist mir heute Morgen wichtig. Und ich bin offen und ehrlich zu euch. Ich gebe zu, dass mir lange Zeit als Christ das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Bewahrung der Schöpfung überhaupt nicht wichtig war. Gebe ich hier offen und ehrlich zu. Und ich dachte, Hauptsache, es wird jemand Christ, glaubt an Christus, ist von der Gnade Gottes gerettet, überzeugt und fertig. Und erst später, es gingen Jahre ins Land, da habe ich beim Lesen der Bibel und beim Beten die Last Gottes für dieses Thema gespürt. Jesus will, dass wir gerettet sind. Das ist völlig okay und das ist wichtig, dass wir einen Zugang zum Vater im Himmel haben und gerettet sind. Aber dann, und ich bin im Laufe der Zeit immer überzeugter davon, dass es der noch viel schwierigere Weg ist, wie lebe ich denn dann als Christ in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft, mit all den Fragen, die da aufkommen. Wo und wie übernehme ich Verantwortung? Wie mache ich das? Nach mir die Sintflut? Und all diese Themen gehören für mich zur Nachfolge, zum Christsein, zur Jüngerschaft dazu. Das ist dann sowas wie Beta-Kurs, Gamma-Kurs, Delta-Kurs und so weiter. Es gehört dazu zum Christsein. Ja, es gibt manche, die vermuten eine weltweite Verschwörung an diesem Punkt. Nichts davon sei menschengemacht. Der Mensch regle das schon, die Erde regle das schon. Das war schon immer so, auch bei den Dinosauriern. Also doch nach mir die Sintflut? Oder als Christen könnten wir denken, irgendwann ist doch sowieso Schluss. Warum nicht früher? Wer früher stirbt, ist länger tot und früher im Himmel. Was interessieren mich meine Kinder, meine Enkel, meine Urenkel? Nach mir die Sintflut. Wir haben heute Morgen Eichhörnchen gesehen. Wie toll, das ist ein schönes Beispiel, wie Gott versorgt. Und wenn sich schon Eichhörnchen so umeinander kümmern, entdecke ich auch, wie Gott sich um uns kümmert und wie privilegiert wir sind in Europa, in Deutschland, in Oberramstadt, an fast jedem Wasserhahn, an den ich hinkomme, kann ich aufmachen und es kommt Wasser raus. Fast jede Steckdose, die ich finde, wenn ich was reinstecke, kriege ich Strom. Ich habe saubere Luft, ich habe eine Arztversorgung, ich habe ein Sozialsystem. Oh, wie privilegiert bin ich, sind wir. Und ich kann sagen, lange Zeit in meinem Leben, auch als junger Mann, als Erwachsener, bin ich mit meinem Geld gerade so klargekommen. Ich habe wirklich die billigsten Lebensmittel gekauft. Bio, keine Option, viel zu teuer. Wir haben längere Zeit in Sachsen gelebt und wir haben viele Menschen erlebt, die gerade so über die Runden kommen. Und wie schwer war es mit Christen noch, ganz besonders im Erzgebirge, die wir dort nah erlebt haben, über das Thema Klimaveränderung und Nachhaltigkeit ins Gespräch zu kommen. Das war sehr, sehr schwer. Dann sind wir in den Westen, nach Nordrhein-Westfalen gezogen und dort im Westen verdient man 1.000 Euro im Monat im Schnitt mehr. Und es war einfacher, über dieses Thema zu sprechen. Erst in den letzten Jahren ist für mich mehr und mehr ein Verständnis für dieses Thema gewachsen. Christliche Verantwortung im Klimaschutz. Und wir konnten uns jetzt auch Bioprodukte leisten, Regionales im Blick halten. Erfahrungen sammeln. Ich erzähle euch von einer Erfahrung beim Busfahren. Das ist jetzt schon ein bisschen her bei mir mit dem Busfahren. Ich sitze im Bus von Modau aus, Bushaltestelle in Modau, steigt jemand ein, war vorher noch am Rauchen und schmeißt seinen Zigarettenstummel einfach weg. Steigt ein. Ich sehe das und ärgere mich. Sprech ihn an und sag, hören Sie mal, jetzt haben Sie doch gerade Ihre Zigarette da draußen weggeschmissen. Da ist doch direkt daneben so ein Mülleimer. Warum denn nicht da rein? Und hatte kurz vorher in einer Ausstellung im Rathaus gesehen, eine Skulptur, da stand, ein Zigarettenstummel verdreckt 50 Liter Grundwasser mit den Toxinen. 50 Liter Grundwasser. Mindestens. Manche sprechen von 100 Litern. Und ich gebe weiter zu, eine direkte Bibelstelle oder mehrere Bibelstellen zu diesem Thema finden wir nicht. Zum Thema zum Beispiel verantwortungsvoller Kleiderkauf. Was für eine Bibelstelle. Umgang mit Online-Retouren, Wegschmeißen von Zigaretten oder von Lebensmitteln. Ja, welche Bibelstelle? Nutzung von Sonnenlicht und Wind, Plastikmüllvermeidung. Da fällt mir keine direkte Bibelstelle ein. War es das jetzt? Heute Morgen? Das wäre armselig, oder? Ich finde aber auch keine direkte Bibelstellen zum Anschnallen im Auto oder zur regelmäßigen Zahnarztvorsorge. Und das machen wir doch alle, oder? Was ich in der Bibel finde, sind die großen Linien, die generellen Prinzipien Gottes. Die große Autobahn des Lebens finde ich dort in der Bibel. Hinweisschilder für diese Autobahn. Und die großen Prinzipien, die mir helfen bei so praktischen Fragen. Fleischkonsum reduzieren? Muss ich das Billigkleid für 5 € kaufen oder das T-Shirt für 1,50 €, wenn ich weiß, dass die Arbeitsbedingungen da hinten Kinderarbeit bedeuten, dass alles voller Schadstoffe ist und dass ich es nach einem Jahr wegwerfen kann? Und ich entdecke in den großen Linien, dass es um Würde geht, um die Würde des Menschen, dass Gott die Würde des Menschen auch total wichtig ist. Wer steckt denn dahinter? Wer produziert das? Wer erzeugt das Ganze? Sind das faire Löhne? Ist das Ausbeutung? Die Würde des Menschen steckt für mich auch in der Bibel dahinter. Und ich möchte heute Morgen 3 Kapitel des Buchs Genesis, also 1. Mose, die Entstehung des Anfangs der Menschheit und der Erde ganz besonders berücksichtigen. Fangen wir ganz vorne an. Genesis 1 und 2. Da taucht die Beschreibung Gottes Elohim 34 Mal auf. Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. 34 Mal. Elohim, 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 Elohim. Was bedeutet das? Das ist der Schöpfergott. Das ist der Gott, der ins Leben ruft, der kreative Gott, der Gott, der in die Verantwortung ruft, der dreieinige Gott. Lasst uns Menschen machen. 34 Mal Elohim, der kreative Schöpfergott, der in die Verantwortung ruft. So beginnt die Bibel, das ist die große Spur. Und dann heißt es 6 Mal gut, 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 gut. Licht ist gut, Atmosphäre ist gut, Gestirne sind gut, Wasser ist gut, Pflanzen sind gut, Tiere sind gut, Eichhörnchen sind gut. Ja? Und immer wieder Gott sah, dass es gut war. Und dann folgt einmal sehr gut als ein Qualitätsurteil über den Menschen gesprochen. Sehr gut. Boah. Nicht nur so, so, so. Sehr gut. Das ist wie ein Gesamtfazit. Hervorragend, außergewöhnlich, phänomenal. Das Potenzial zum Guten steckt hier drin. Alles ist angelegt. Das Gute kann entdeckt und entfaltet werden. Gott schuf diese Welt als Quelle des Lebens. Und wie auch immer das im Detail ablief, seine Geschöpfe gestalten den Lebensraum. Seine Geschöpfe gestalten den Lebensraum, entdecke ich dort. Da heißt es in Genesis 2, Vers 15, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bebaute und bewahrte. Wir sind bei den großen Grundlinien. Bebauen. Da steckt das hebräische Wort des Arbeiters drin, des Dieners, des Sklavens der Erde, des Verantwortlichen vor Gott. Wir sind Bebauer, nicht alle Bauarbeiter wie Bob, aber wir sind die Bebauer. Und wir sind die Bewahrer, hebräisch die Behüter, die Beschützer, so wie ein Nachtwächter auf die Stadt oder das Dorf aufpasst, die Wächter, die Hüter. Der Mensch als Bewahrer, das ist mir nochmal ganz besonders bewusst geworden in der Vorbereitung dieser Predigt. Der Mensch als Bewahrer, bebauen und bewahren. Der Theologe Martin Benz sagt in einem Buch dazu, der besucht uns übrigens nächstes Jahr, Februar, er sagt, Darin liegt die tiefe Bedeutung des Menschen, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, sie zum Blühen zu bringen. Sie zum Blühen zu bringen. Schön, oder? Toller Auftrag. Oder stecken noch mehr Aufträge drin? Bevölkert die Erde. Seid fruchtbar. Mehrt euch. Füllt die Erde. Herrscht. Also Macht. Herrscht über die Tiere. Aber nicht grausam und quälend, sondern von der Stellung her als Bestimmer. Und das ist wichtig zu verstehen. Es geht jetzt nicht um eine kriegerische Auseinandersetzung. Es geht nicht um eine Ausbeutung und Plünderung der Erde. Darum geht es nicht. Wie in der Zeit der Industrialisierung. Das hebräische Wort, was hier für herrschen oder untertan machen steht, heißt so viel wie seinen Fuß darauf setzen. Seinen Fuß darauf setzen. Und jetzt kann ich natürlich meinen Fuß auf den Nacken eines anderen setzen und ihn zerquetschen und zudrücken. Das ist nicht damit gemeint. Seinen Fuß darauf setzen meint, das Land einnehmen. Da, wo ich meinen Fuß drauf setze, das ist mein Lebensraum. Das gehört mir. Die amerikanischen Pioniere haben dann ihre Fahne oder so irgendwas hingesetzt, ja? Land in Besitz genommen. Darum geht es. Man betritt ein Haus, ein Hausverwalter, ein Ökonom, man verwaltet Lebensraum. Und es heißt Fürsorge. Der Mensch ist wie ein Hirte, ist ein Hüterauftrag, keine Erlaubnis zur Zerstörung des Lebensraums. Was da alles schon drinsteckt, das sind die großen Grundlinien. Könnte schon fertig sein jetzt die Predigt, das reicht schon für heute Morgen. Aber dann steht da noch etwas Vegetarisches, nur Pflanzen essen, der dritte Auftrag. Tut mir leid für alle Fleischesser. Aber das ist kein allgemeingültiges Prinzip des Alten und Neuen Testaments. Nach Noah werden Tiere geschlachtet und gegessen. Jesus isst mit seinen Freunden das Passahlamm. Ich guck mal, alle Fleischesser atmen auf. Ja. Also wir müssen schauen, wo sind die großen Linien? Nicht auf irgendwas spezialisieren und sagen, das gilt jetzt für alle und das wird nachher in der Bibel ganz anders gehandhabt. Wir müssen die großen Linien entdecken. Springen wir mal in die Kapitel 8 und 9 von Genesis. Noah. Die Geschichte von Noah und die Sintflut. Nach der Sintflut hören wir von Gottes treuen Zusagen. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das wird konstant bleiben. Das bleibt bestehen, darauf könnt ihr euch verlassen. Das kann eure Lebensgrundlage sein. Wenn die Nacht vorbei ist, könnt ihr sicher sein, es kommt wieder ein Tag. Lebensräume gestalten. Auch wieder fruchtbar und mehret euch. Furcht und Schrecken soll kommen vor euch über allen Tieren auf Erden. Da erschrickt man vielleicht erstmal. Und dann heißt es, ich schließe einen Bund mit euch. Mit euch und den Tieren. Ja, was? Mit den Tieren? Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Heute Morgen hat es ja noch mächtig geregnet. Dann kam die Sonne raus. Ich dachte, oh, mal gucken, ob ich einen Regenbogen sehe. Ich habe keinen gesehen. Wäre noch mal ein besonders schönes Zeichen heute Morgen gewesen. Gottes ursprünglicher Auftrag, bebauen und bewahren, der hört nicht auf. Und dazu kommt jetzt in 8 und 9, Kapitel 8 und 9, die Zusage, ich bin bei euch. Ich bin bei euch, egal was kommt. Ich sorge für gute Rahmenbedingungen. Passt gut darauf auf. Passt gut darauf auf, sagt Gott. Und Gott sagt, ich verpflichte mich dazu, meinen Teil des Bundes einzuhalten. Und damit ihr versteht, wie meine Verpflichtung aussieht, setze ich euch diesen Bogen dahin. Könnt ihr immer wieder betrachten. Gott geht diesen Bund mit uns Menschen ein. Und wie reagieren wir? Halten wir diesen Bund? Sind wir Bundespartner? Sind wir Vertragspartner? Wie schaut Gott uns an in dem Moment? Eine von mir, von ihrer Art und Weise her, geliebte Sprachkünstlerin ist die Pfarrerin Christina Brudereck. Und sie hat ein Gedicht verfasst mit dem Thema Klimawandel. Und das sehen wir hier, Auszüge daraus. Und Gott raunte: Ich vermisse das Grün. Die Wiesen sind verbrannt. Die Lindenhügel sind zu Schlachtfeldern geworden. Ich vermisse die Blumen. Sie waren die besten Lehrerinnen. Sie blühten, ohne etwas beweisen zu wollen. Die Lilien, weiße Rosen, Mandelbäume und das sichelfrüchtige Hornköpfchen aus der Familie der Hahnenfüße. Ich vermisse die Erde, wie sie einmal war beim Beginn. Sie legte sich wie Moos unter nackte Füße, bevor die Stiefel kamen. Es geht dann weiter. Es ist jetzt nur ein Auszug aus diesem Gedicht. Das ist ein sehr bewegendes Gedicht, ein sehr langes Gedicht. Und zum Schluss heißt es: Ich vermisse euch alle. Mein Mensch, warum hast du mich verlassen? Und da habe ich so diese Trauer Gottes auch gespürt, diese Klage Gottes. Mein Mensch, warum hast du mich verlassen? Wir kennen das von Jesus am Kreuz, der sagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese tiefe Entfernung, die Jesus gespürt hat am Kreuz. Und hier in dem Gedicht von Christina Brudereck kehrt sie das um und sagt: mein Mensch, warum hast du mich verlassen? Haben wir den Bund aufgekündigt mit Gott? Nun ist es ein ganz aktuelles und wichtiges Thema. Vielleicht kennen einige von euch Marcel Fratscher. So, der ist in Talkshows, bei Diskussionen, Interviews, sieht man immer wieder im Fernsehen. Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität. Und er sagte vor kurzem in einem Interview: Mich beschäftigt, wohin die Welt steuert, in 50 und in 100 Jahren. Wir sind gerade auf einem nicht nachhaltigen Pfad unterwegs, und das in jeglicher Hinsicht, beim Klima, bei der Umwelt. Wir müssen uns auch fragen, ob wir in Zukunft noch in Frieden leben können. Es wird künftigen Generationen schlechter gehen, und das sieht auch die große Mehrheit der Älteren so. Und ich gucke jetzt gerade so zu den jungen Gottesdienstteilnehmern. Aber ist es nicht so, dass die Erwachsenen sich immer über die Jugendlichen so ein bisschen ärgern und sagen: Ach, die Jugend. Die Jugend von heute. Ja, da sagte einer: Unsere Jugend liebt den Luxus, sie hat schlechte Manieren, missachtet die Autorität, sie hat keinen Respekt vor dem Alter. Die heutigen Jugendlichen bestehen aus Tyrannen. Sie stehen nicht immer auf, wenn ein älterer Herr das Zimmer betritt. Sie widersprechen ihren Eltern, sie schwatzen in Gesellschaft anderer. Sie schlürfen beim Essen und tyrannisieren ihre Lehrer. Wisst ihr, wer das gesagt hat? 2000 Jahre her. Sokrates hat das gesagt. 500 vor Christus. Ja. Und es zeigt einfach, das ist ein Generationenkonflikt. Der ist schon ganz alt. Haben auch schon die Ägypter gesagt: Unsere Jugend ist heruntergekommen, die Kinder gehorchen den Eltern nicht mehr, das Ende der Welt ist nahe. Ja, jung und alt, das ist Spannungspotenzial auf jeden Fall. Man wächst in unterschiedlichen Zeiten auf, ist unterschiedlich geprägt und mit anderen Herausforderungen geprägt. Ich weiß aus meiner Jugendzeit, als ich zur Schule gegangen bin, so in den 80er Jahren, es hat mich und uns geprägt, das war die Angst vor einem Atomkrieg, die Aufrüstung. Der Westen, USA und die Sowjets, die Aufrüstung. Wir hatten Angst vor einem Atomkrieg. Woran sind die heutigen Jugendlichen interessiert? Sie haben viel Interesse daran, Zukunft zu gestalten. Das erlebe ich bei den Jugendlichen. Wenn wir Jugendgottesdienste vorbereiten in der Ökumene, wenn wir gemeinsam auf dem Kerbstand stehen, wenn wir hier gemeinsam Kirche Kunterbund gestalten, bei den Trainees erlebe ich das. Sie wollen Zukunft gestalten. Sie wollen eine Zukunft haben. Sie wollen eine Zukunft haben. Und der Klimawandel macht ihnen Angst. Dafür gehen manche auf die Straße. Ein Kinderchor hat ein Lied getextet auf die Melodie: Unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Vielleicht habt ihr davon mitbekommen. Das ist ein bisschen her. Ein Kinderchor war in den Medien. Und da heißt es in dem Text: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind 1000 Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Ich zitiere nur, ja. Und in den weiteren Strophen geht es um SUV-Fahren, Kotelett-Essen. Es war eine Satire. Also sowas wie eine bisschen Comedy. Aber es hat einen mächtigen Shitstorm ausgelöst. Politiker haben sich eingesetzt. Wie könnt ihr nur? Was passiert denn hier? Generationenkonflikt. Es gab Morddrohungen. Intendant musste sich entschuldigen. Satire. Krieg der Generationen. Eigentlich ein Missverständnis. Ist das Thema Klimawandel und Umwelt ein Streit der Generationen? Eigentlich wäre es doch was, wo wir ganz besonders zusammenhalten können, miteinander arbeiten, wo wir uns die Hand reichen, uns auf Augenhöhe begegnen, anschauen und sagen, hey, das ist uns gemeinsam wichtig, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Wie werden wir unseren Kindern, den Enkeln, den Urenkeln in die Augen sehen können, nach dem Motto, ja, wir haben alles gewusst, aber es hat so viel Spaß gemacht. Oder werden wir sagen, also wir konnten uns das nicht vorstellen, dass das so schlimm werden würde. Wie werden wir ihnen in die Augen schauen? Und wie bekommen wir die Kuh vom Eis, das sowieso schon am Schmelzen ist? Wie können wir Christen in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule uns einsetzen für den Klimaschutz? Wir haben zum Beispiel unserem Bund mit angegliedert und auch weltweit die Europäisch-Baptistische Mission, EBM. Sie bringt das Evangelium in Länder. Sie erzählt von Gott, von Glauben, von Jesus. Und sie engagiert sich aber auch vor Ort. Zum Beispiel in Indien, habe ich vor kurzem gelesen. Dort gibt es eine Armenspeisung mit Milch- und Ei-Programme, um Mangelernährung vorzubeugen. Praktische Hilfe, damit die Menschen am Leben bleiben können und leben können, Leben gestalten können. Natürlich erzählen sie auch von Gott und vom Glauben. In Kuba, Mikrokredite ermöglichen ein gesichertes Einkommen. Also da sind Kubaner, die eine eigene Existenz aufbauen können. Man hilft ihnen. Oder in Kamerun, Bäume schützen den Lebensraum Sahelzone gegen Bodenerosion für Obstanbau. Toll, was da passiert. Die Micha-Initiative, was die gestaltet, faszinierend. Und ich weiß nicht, wie weit wir sind, wie bereit wir sind, auch wir als Gemeinde, als einzelne Christen, uns für ein Projekt zu begeistern, mit auf den Weg zu machen, etwas zu initiieren oder irgendwo mit aufzuspringen. Vielleicht könnten wir viel gestalten, um positive Zeichen zu setzen. Aber vielleicht fragst du auch, wer soll das denn auch noch machen? Wie soll das geschehen? Wir haben doch schon so viel um die Ohren. Und ich kann darauf keine Antwort geben. Vielleicht passiert ein Wunder. Vielleicht bist du der oder diejenige heute Morgen, und Gott spricht zu dir und du merkst, das ist ein Thema, das war mir noch nie wichtig. aber ich möchte mich von Gott jetzt ansprechen lassen. Wenn es Gott auf dem Herzen liegt, wenn es eine Last ist, die Gott wichtig ist, will ich diese Last mittragen. Vielleicht bewegt dich Gott dazu, zu diesem Thema. Vielleicht gibt Gott dir einen Ruck. Vielleicht gibt Gott dir auch einen Ruck zur Versöhnung der Generationen, zum Miteinander. Mitzuhelfen. Und dann kann das Miteinander der Generationen ein Schatz werden, der gemeinsam gehoben und geteilt wird. Das ZDF hat vor kurzem mal eine Umfrage gemacht unter 25- bis 34-Jährigen zum Thema Klimaschutz. Was denkt ihr so? Da sagt jemand, ohne Auto wären wir aufgeschmissen. Kann man verstehen. Jemand sagt, ich will lieber Step by Step mein Leben fürs Klima ändern. Also nicht den großen Schritt, sondern kleine Schritte. Kann man verstehen. Ein anderer sagt, weniger Plastikverbrauch finde ich super. Kann man verstehen. Jemand anderes sagt, ich bin zu bequem, was zu ändern. Kann man auch verstehen. Und dann wurde gefragt, in dieser Altersgruppe, was würdet ihr denn konkret ändern wollen? Und da sagten 50% würden den Plastikverbrauch einschränken wollen. War letzte Woche im Netto in Modau einkaufen, das ist so unser Hauseinkauf, und ich wollte Glasflaschen kaufen. Dachte mir, okay, wir versuchen vielleicht ein bisschen Plastik zu reduzieren. Davor hatte ich schon mal Glasflaschen gekauft und ausprobiert und gesagt, okay, das geht, das war ein bisschen schwerer, zurückbringen, ein bisschen umständlicher, aber machen wir. Und da war nichts mehr da. Alles leer. Habe ich an der Kasse nachgefragt. Ja, warum haben Sie denn keine Glasflaschen mehr? Naja, es wird nicht gekauft und wir mussten das dann immer wieder der Tafel geben und es lohnt sich einfach nicht. Und ich merkte, boah, es ist echt ein schweres Thema. 40% würden weniger oder kein Fleisch essen. 40% würden Bio- oder regionale Lebensmittel kaufen. Das waren Ergebnisse dieser Umfrage. Ich merke und sehe, es gibt immer mehr Gemeinden, die sich auf den Weg machen zu diesem Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und es gab auch in unserem Bund 7 Schritte für nachhaltige Gemeinden. Da liegen hinten Zettel aus, auf dem Tisch, in der Mitte. 7 Schritte für Einsteiger. So, erstens Vergewisserung. Wie verstehe ich meine Position als Christ beim Thema Bewahrung der Schöpfung? Also ich beschäftige mich mal damit. Ich bin heute bei so einer Predigt dabei. Oder lese mal was nach. Ich kann euch gute Bücher auch dazu ausleihen. Bitte wieder zurückbringen. Oder individuelle Vernetzung. Gesprächspartner suchen im Freundeskreis, in Mitarbeitergruppen, bei leitenden Personen der Gemeinde mit dem Ziel, Gleichgesinnte zu finden. Kann auch ein Hauskreis sein. Drittens, eigene Versuche im eigenen Haushalt, erste Umweltschutzmaßnahmen ausprobieren. Zum Beispiel Reduzierung von Plastikverpackungen beim Einkauf. Viertens, einfache Erfolge. Einfach umzusetzende punktuelle Umweltschutzmaßnahmen dem Hausmeister bzw. der Gemeindeleitung vorschlagen. Zum Beispiel Einbau von Energiesparlampen. Wir haben jetzt keinen Hausmeister. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Aber wenn ihr Ideen habt, Gemeindeleitung, gerne. Fünftens, Vorschläge für das Gemeindeleben. Der Gemeindeleitung Vorschläge machen für Umweltschutzmaßnahmen bei Gemeindeveranstaltungen und Hilfe anbieten bei der Umsetzung. Zum Beispiel keine Verwendung von Plastikgeschirr und Besteck. Das machen wir schon super mit unserem Geschirr bei den Veranstaltungen, finde ich klasse. Sechstens, systematische Maßnahmen. Ein Handlungsfeld im Umwelthandeln der Gemeinde auswählen. Energie sich anschauen, Abfall, Wasser und in einer Gruppe Maßnahmen erarbeiten. Und siebtens, Vernetzung, Unterstützung suchen bei anderen Gemeinden, Organisationen und systematisch die Schutzmaßnahmen auflisten, die zukünftig umgesetzt werden könnten. Zum Beispiel gibt es sowas wie grüner Hahn. Macht auch die evangelische Kirche in Oberramstadt. Alles nur Beispiele, Ideen, könnt ihr gerne hinten den Zettel mitnehmen. Aber für mich ist die Frage heute Morgen, nutzen wir die Chancen, die sich uns bieten, etwas für die nächste Generation weiterzugeben. Die, die heute Morgen hier vertreten sind, ihnen eine Erde zu überlassen, die sie weiter bebauen und bewahren können. Und ich bin überzeugt, sie werden das viel, viel besser machen als ich, als meine Generation und vielleicht auch eure Generation. Nach mir die Sintflut? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir sind ein bisschen sensibilisiert worden für dieses Thema. Denn für mich gehört Klimaschutz zu den biblischen Texten dazu. Das sind die großen Linien Gottes. Es gehört für mich zum Christsein dazu. Gott spricht mir Würde zu, Gott spricht dir Würde zu und anderen, die da noch kommen sollen, die in anderen Regionen dieser Welt leben, ihnen spricht Gott Würde zu. Und uns, die wir so privilegiert sind, uns ruft er in die Verantwortung. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 17, spricht Paulus von den großen Zusammenhängen, von den ganz großen Zusammenhängen. Und das kann uns motivieren, wenn ich uns jetzt diesen Text da mal zeige und vorlese, Kolosser 1. Es kann uns motivieren, es kann uns prägen und vielleicht auch verändern. Da heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Zuerstgeborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Und ich merke, bebauen und bewahren, das geht am besten mit Christus an der Seite. Und schließen will ich meine Predigt mit einem Gebet des Lobes Gottes, mit einem Gebet des katholischen Theologen Norbert Kopray und bete mit uns. Gepriesen seist du, Gott, ewiger Vater, Schöpfer und Bewahrer der Welt, dass du dich deiner gefährdeten Schöpfung zuwendest und nicht aufhörst, Leben zu schenken, auch wo wir es verderben. Du schaffst eine Welt, in der Regen uns erfrischt, in der es sich gut atmen lässt, in der wir die Schönheit eines Baumes bewundern und unser Leben umgeben ist von der Fülle deiner Geschöpfe. Gepriesen seist du, Jesus Christus, Sohn des Vaters und unser Bruder, dass du Anteil nimmst an den Ratlosigkeiten unseres Lebens. Du hast deinen Frieden hineingetragen in die zerrissene Schöpfung. Du nimmst uns an in die Gemeinschaft mit dir. Auch wenn wir unseren Lebensstil nicht kurzfristig ändern können, du trittst beim Vater für uns ein, bis dein Erlösungswerk sich ganz durchgesetzt hat. Und gepriesen seist du, Gott, Heiliger Geist, Lebensspender, dass du uns aufwächst aus Trägheit und Sattheit. Du willst uns gebrauchen und rüstest uns zu für die Bewahrung des Lebens. Du erhältst die Kirche als eine Stätte der Erneuerung aus dem Evangelium und du schaffst alles neu nach Gottes Willen. Dafür sei dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir miteinander singen, weiter Gott anschauen, uns von ihm begeistern lassen und seinen Auftrag wahrnehmen.